Hallo und herzlich willkommen zur 78. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex, rechten Terror und Rassismus. Und auch herzlich willkommen zur 26. Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Serie, die wir gemeinsam mit dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rassistischer, antisemitischer und rechter Gewalt machen und den ich gemeinsam mit Heike Kläffner moderiere. Hallo Heike.
Hallo Caro und hallo an alle, die mal wieder reinhören in unserem Podcast und an natürlich auch an alle, die zum ersten Mal unseren Podcast hören.
Ja, wie schon in der letzten Folge angekündigt, haben wir uns für diese Folge etwas Neues überlegt. Wir wollten nämlich mal schauen, wie es eigentlich weitergegangen ist bei einigen Fällen, die wir in den letzten 25 Folgen von Vor Ort beleuchtet haben. Und wir haben dafür ein Gespräch mit einigen AnwältInnen geführt, die ihr hier im Podcast schon gehört habt, um mal zu gucken, wie es weiterging.
Genau, die Frage, um die es geht, ist ganz klar: Wie schnell oder langsam arbeitet eigentlich Justiz, also die Staatsanwaltschaften und die Gerichte, wenn es um die Aufklärung und letztendlich auch um die Strafverfolgung geht bei schweren rassistischen und rechten Gewalttaten bis hin zum Mord? Wir schauen dafür auf 5 ganz besondere Fälle, über die wir im letzten Jahr berichtet haben. Und ich erzähle euch jetzt ganz kurz, was euch erwartet. Es gibt ein Gespräch mit den NebenklagevertreterInnen und RechtsanwältInnen Kati Lang aus Dresden, mit Christine Pietschik aus Jena, mit Jenny Fleischer aus Berlin und mit Lea Vogt aus Bremen. Und wir sprechen mit ihnen über den rassistischen Brandanschlag und Mord in St. Louis im September 1991, wo nach über 30 Jahren in den letzten Monaten ziemlich viel passiert ist. Es ist nämlich ein tatverdächtiger Neonazi vor wenigen Wochen tatsächlich in Untersuchungshaft genommen worden. Wir sprechen auch über den schweren rechten Angriff am 1. September 2018 in Chemnitz. Inmitten der rassistischen Mobilisierung hat eine bundesweit organisierte und vernetzte Neonazi-Gruppe gezielt gegen Demonstrantinnen, die gegen den rechten Aufmarsch demonstrieren wollten, angegriffen und verletzt. Und da jährt sich dieser Angriff im September, aber man muss sagen, fast 4 Jahre nach dem Angriff gibt es noch nicht einmal einen Prozesstermin. Und wir schauen da genauer hin und fragen Kati Lang und Christine Pietschik, was ist da eigentlich los in Sachsen in der Justiz? Dann schauen wir nach Berlin mit Jenny Fleischer, die seit 5 Jahren darum kämpft, dass ein Polizeibeamter, der auch im Neukölln-Komplex verstrickt ist, und 2 weitere Rassisten endlich zur Verantwortung gezogen werden für einen schweren rassistischen Angriff auf einen Mann aus Afghanistan im April 2017. Im Berliner Landgericht läuft der Prozess gegen diese 3 Angeklagten inzwischen zum 3. Mal. Und es könnte sein, dass im 3. Anlauf tatsächlich im Mai, vielleicht auch im Juni, ein Urteil anstehen wird. Mit Jenny Fleischer sprechen wir auch darüber, dass es dringend ein humanitäres Bleiberecht für Opfer rassistischer Gewalt geben muss, weil der Angegriffene, der Verletzte, unterdessen nämlich nach Afghanistan abgeschoben wurde und an dem Prozess gar nicht teilnehmen kann. Und wir sprechen mit Lea Vogt über 2 Fälle von rechter Gewalt und von tödlicher rassistischer Polizeigewalt in Norddeutschland, in Bremen und in Niedersachsen in Delmenhorst. Wir sprechen über den immer noch vergeblichen Kampf der Angehörigen von Hussein Kalaf um Aufklärung des Todes ihres Sohnes in Delmenhorst. Und wir sprechen über den Neonazi-Brandanschlag auf die Friese in Bremen, wo es vor auch fast einem Jahr die Meldung der Polizei gab, quasi als Reaktion auf unsere Berichterstattung im Vor-Ort-Podcast, dass jetzt endlich Neonazis als Tatverdächtige zumindest ermittelt worden seien. Und wir schauen mal dahin, ob es in Bremen vielleicht schneller zu Anklagen kommt als in Sachsen. Und jetzt steigen wir auch schon direkt ins Gespräch ein, nämlich mit Christine Pietschik, die als Nebenklagevertreterin einen der Überlebenden des rassistischen Brandanschlags 1991 in Saint-Louis vertritt. Was ist denn eigentlich in diesem Verfahren, in dem du ja einen der Überlebenden vertrittst, in den letzten Monaten doch eher Unerwartetes passiert?
Es gab Anfang April eine relativ überraschende Festnahme. Das war ja sowieso, glaube ich, die Woche des großen Agierens der Generalbundesanwaltschaft. An dem Montag gab es eine Festnahme eines dringend Tatverdächtigen hinsichtlich dieses Brandanschlages. Und wir waren relativ überrascht. Wir hatten vorher noch keine Akteneinsicht. Wir wussten zwar durch die Wiederaufnahme, dass es hinreichende Verdachtsgründe gibt und dass man zumindest einen Täterkreis ausgemacht hatte. Es erfolgte dann die Festnahme. Offensichtlich muss es da Verdachtsmomente gegeben haben, die stark auf eine Täterschaft hindeuten. Die ist nach unserer Information auch vom Bundesgerichtshof dahingehend bestätigt worden, dass der Haftbefehl in Vollzug gesetzt worden ist. Und anders als andere Staatsanwaltschaften war es auch so, dass am Tag der Festnahme der Generalbundesanwalt die Akten an uns losgeschickt hat, die also dann auch hier eingetroffen sind. Und wir sagen können, dass es auch nach so langer Zeit dann doch Ermittlungserfolge geben kann.
Du hast es ja schon gesagt, nach so langer Zeit, über 3 Jahrzehnte, was kannst du mit dem Kenntnisstand von jetzt sagen darüber, dass es möglich war, nach dieser langen Zeit überhaupt Tatverdächtige ausfindig zu machen? Und warum aber hat es auch so lange gedauert?
Naja, ich glaube, ich fange mal vielleicht chronologisch an. So lange hat es natürlich gedauert, weil man einfach in den 90er Jahren schlecht ermittelt hat. Das wissen wir gar nicht so sehr aus den Akten, weil was nicht ermittelt worden ist, findet sich natürlich nicht in den Akten. Aber wir wissen von unseren Mandanten, dass sie überhaupt nicht befragt worden sind, dass sie überhaupt nicht über Wahrnehmungen, Anfeindungen, die es schon gegen diese Unterkunft gegeben hat, befragt worden sind. Viele Zeugen sind auch einfach gar nicht mehr da, weil sie zum Teil wieder in andere Länder ausgereist sind oder abgeschoben worden sind. Das heißt, dass erhebliche Tatmomente da einfach gar nicht erörtert worden sind und gar nicht ermittelt worden sind. Natürlich hat man vor 30 Jahren, insbesondere im Bereich der Forensik, einfach nicht die Möglichkeiten gehabt, die man heutzutage hat. Also die Spurenauswertung war halt einfach nicht so gut, wie sie heute aus ist. Wir haben ganz andere Möglichkeiten heute in der Telekommunikationsüberwachung, Funkzellenabfragen etc. pp. Aber, und das ist ja auch durch die Presse gegangen, es scheint ja so zu sein, dass all das gar nicht notwendig war, sondern dass es einfach gereicht hat, dass ein Täter sich nach so vielen Jahren in Sicherheit wiegen konnte und meinte, das Verfahren sei abgeschlossen und sich dann halt einfach mit einer solchen Tat gebrüstet hat. Und dazu braucht man keine Forensik, dazu braucht man keine technischen Ermittlungsmethoden, dazu brauchen wir einfach nur rechte Täter, die meinen, dass sie mit solchen Taten davonkommen können und sich in einem Umfeld bewegen, wo sie das frei äußern können, dass sie so etwas getan haben und nicht verraten werden.
Welche Signalwirkung geht denn davon aus, dass in diesem Fall offenbar ein Ermittlungserfolg möglich war nach über 30 Jahren?
Naja, die erste Signalwirkung ist erstmal, dass es offensichtlich die Generalbundesanwaltschaft und andere Staatsanwaltschaften mit diesen Code-Cases-Ermittlungen auch mal ernst meinen. Also, dass alte Fälle tatsächlich neu aufgerollt werden, wenn es neue Anhaltspunkte gibt. Ob die immer noch im Schrank standen oder ob die wieder rausgeholt worden sind, das mag mal dahingestellt sein, aber offensichtlich gibt es ja zumindest den Strukturwandel bei den Ermittlungsbehörden, dass nicht nur Verfahren gegen Linke über Jahrzehnte offen gelassen und immer weiter ermittelt werden und immer wieder was da reingeschmissen wird. Und man kann halt schon sagen, dass dieses Verfahren exemplarisch dafür steht, dass zumindest bei nicht verjährten Taten, das heißt bei Morden, die Täter sich halt nicht mehr sicher fühlen können, dass ihnen nichts passiert und dass sie vielleicht doch nicht in so einem Umfeld sind, was sie nicht verrät, was nichts von der Tatsache wegnimmt, dass man sich, so es denn so gewesen sei, dass der Täter sich offenbart habe, wie die Bild-Zeitung schreibt, auf einer Grillparty und mit der Tat geprahlt hätte, dass die Täter sich so sicher fühlen, dass sie in einem privaten Umfeld mit Morden an Personen mit Migrationsgeschichte einfach mal so rumprahlen können und ihnen passiert dann nichts.
Und welche Auswirkungen hat es aber auf den Prozess, der ja jetzt mutmaßlich dann kommen wird, wenn der Hauptverdächtige Neonazi in Untersuchungshaft ist, dass es eben doch ein rassistischer Brandanschlag, ein Mord ist, der 30 Jahre zurückliegt. Und wir haben ja alle noch den wirklich bedrückenden Ausgang dieses Prozesses nach dem antisemitischen Bombenanschlag in Düsseldorf-Wehrhahn vor Augen, wo es eben auch fast 2 Jahrzehnte gedauert hat, bis es zum Prozess gegen einen tatverdächtigen Neonazi kam und der dann freigesprochen wurde, ja. Also, was bedeutet das?
Also zum einen bedeutet die Untersuchungshaft, dass man sich jetzt nicht von Seiten der Generalbundesanwaltschaft lange Zeit lassen kann mit der Anklage. Also die sollte binnen 6 Monaten da sein, dann sollte relativ zeitnah danach der Prozess beginnen. Aber nichtsdestotrotz heißt die Tatsache, dass wir keine wahrscheinlich starken forensischen Beweismittel haben, dass man sich auf Zeugenaussagen stützen muss, wenn es dazu eine Verurteilung kommen sollte. Da haben wir das Problem, Erinnerungen sind nach 30 Jahren nicht mehr die besten und wir haben wahrscheinlich eine große Anzahl an Zeuginnen, die einfach gar nicht mehr erreichbar sind. Das heißt, die abgeschoben worden sind, die vielleicht gar nicht mehr am Leben sind, die vielleicht ausgereist sind in andere Länder und wir sie da nicht mehr finden. Und das liegt auch zum Teil daran, dass eben es in den 90ern schon gar nicht, aber auch heute kein gesichertes Bleiberecht für Opfer solcher Straftaten gibt. Das heißt, wir gehen ganz wichtiger Augenzeuginnen einfach verlustig.
Jetzt haben wir ja im September letzten Jahres zum 30. Jahrestag des Brandanschlags auch einen Podcast gemacht mit einem der Überlebenden, der gesagt hat, 30 Jahre lang hat ihn niemand, Polizei, Behörden kontaktiert, niemand informiert über den Fortgang der Ermittlungen, niemand Hilfe angeboten. Wie ist es jetzt? Hat sich das in irgendeiner Form verändert? Sind deine Mandanten informiert, einbezogen?
Was man schon mal sagen muss, und das ist kein optimales, also es geht immer besser, aber es ist schon mal ein besserer Umgang damit, dass zumindest die ermittelnde Staatsanwaltschaft, also hier der Generalbundesanwalt, an dem Tag, wo die Festnahme erfolgte, die Akten losgeschickt haben an die Vertreterin der Überlebenden. Das heißt, sie haben schon eine Situation geschaffen, wo man sagt, sie versuchen zumindest zeitnah über die Ermittlungsergebnisse zu informieren oder zumindest in zeitlicher Nähe zu Presseberichterstattung, wovon sie ausgehen können, dass das die Überlebenden einfach mitbekommen. Das ist schon ein anderer Umgang, als man ihn in anderen Verfahren kennt. Das ist ein anderer Umgang als ein Schweigen und schon ein ganz anderer Umgang, wenn die Betroffenen sich sonst selber kümmern müssen, um Informationen zu erlangen. Das ist nicht immer so Und es geht auch besser. Also es ginge natürlich besser, wenn es dann nochmal ein persönliches Gespräch gäbe. Das gab es in anderen Fällen von rechten Morden, dass die Ermittlungsbehörden sich einfach mal mit den Hinterbliebenen hingesetzt haben und Fragen beantwortet haben. Jetzt muss man sich natürlich angucken, ob hier die Ermittlungen das zugelassen haben. Also wie groß war die Gefahr, dass der Verdächtige gewarnt wird etc. pp. Also es ist ein besser, aber es ist noch kein optimal.
Hast du Hoffnung, dass es hier in irgendeiner Form auch eine Gerechtigkeit für die Hinterbliebenen von Samuel Yeboah und für die Überlebenden geben könnte?
Also ich scheue mich davor, in juristischen Kontexten mit Worten wie Gerechtigkeit und Hoffnung zu arbeiten, weil das so ein Entschuldigt das Wort, aber das ist so ein moralingesäuerter Anspruch an die Justiz, gesellschaftliche Probleme irgendwie zu regeln. Also ich habe schon den Anspruch an die Ermittlungsbehörden und auch an das dann zuständige Gericht, dass sie einen vernünftigen Prozess führen, wo sie auch die rassistischen Tatmotive und die Netzwerke und gesamtgesellschaftlichen Situationen aufarbeiten, die damals zum Zeitpunkt des Brandanschlags bestanden haben. Den Anspruch habe ich an sie. Aber tatsächlich eine Gerechtigkeit, eine Wahrnehmung, eine Entschuldigung oder so, das glaube ich, das werden sie nicht leisten. Und das können sie auch nicht leisten, weil das auch ein bisschen außerhalb des Bereichs der Justiz steht, wo die Initiative dafür herkommen muss. Also ich fände es schon gut, wenn da Ermittlungsdefizite, Zeugenabschiebungen passiert sind, dass sich dann die Politik hinstellt und sagt, es hätte besser laufen können und wir bearbeiten das. Aber das ist nicht Aufgabe der Justiz.
Und das ist ja in dem Fall auch noch gar nicht passiert, dass von Seiten politisch Verantwortlicher eine Entschuldigung an die Überlebenden und Hinterbliebenen gegeben hätte. Und das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung, nämlich zu dir, Jenny, und deinem Mandanten Jamal, der vor inzwischen auch 5 Jahren Opfer eines rassistischen Angriffs geworden ist. Und als wir den Podcast gemacht haben mit dir das erste Mal, da stand ja der Prozessbeginn des quasi dritten Prozessanlaufs noch aus. Jetzt ist es inzwischen passiert. Vielleicht erinnerst du unsere HörerInnen und uns alle nochmal daran, was in diesem neuen Prozessanlauf eigentlich angeklagt ist, wer die Angeklagten sind und wo steht es jetzt, das Verfahren?
Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Wir sind, wie gesagt, im dritten Anlauf nun seit Februar 2022, also dieses Jahres. Der erste Anlauf war Januar 2020. Die Tat ist aber schon von April 2017. Das müsste ich damals berichtet haben. Unter fadenscheiniger Begründung wurden damals die Ermittlungen dann 2017 eingestellt, mit der Begründung, dass mein Mandant nicht mehr im Inland sei und die Tat nicht hinreichend aufgeklärt werden könne. Das ist in dem Sinne Quatsch, weil sich zwei der Beschuldigten, jetzt Angeklagten, geständig gegenüber der Polizei eingelassen hatten und die ganze Akte voller Zeugen vom Tatort war. Als mein Mandant dann wiederkam im Frühjahr 2019, haben wir die Wiederaufnahme der Ermittlungen beantragt und dann lag dann auch die Anklageschrift im Herbst 2019 vor, sodass der Prozess im Januar 2020 beginnen konnte. Dann kam Corona dazwischen, wie bei so vielen Prozessen, sodass der Prozess geplatzt ist. Jetzt im dritten Anlauf haben wir nach wie vor die 3 Angeklagten, darunter ein Berliner Polizeibeamter. Es sind erneut alle Zeugen und Zeuginnen geladen worden, die auch fast alle jetzt schon nochmal gehört wurden. Das Problem dabei natürlich ist, dass es die Tat mittlerweile tatsächlich über 5 Jahre her ist und der letzte Prozess, wo sie schon mal ausgesagt hatten, eben auch 2 Jahre her. Es ist alles, sind etwas ungünstige Umstände. Dazu kommt, dass der Nebenkläger, also mein Mandant, im März 2020 abgeschoben wurde nach Kabul, Afghanistan und nun nicht mehr in diesem Prozess aussagen kann. und die Aussage verlesen werden soll. Sie wurde noch nicht verlesen, aber sie soll, also die damalige Aussage sollte verlesen werden. Das ist der gegenwärtige Stand. Am 6. Mai soll wohl der letzte Termin stattfinden. Der ist jetzt angesetzt, aber so recht glaube ich immer noch nicht dran. Das Problem hier bei dem Fall ist, dass eben schon also der wahre Grund für die Verfahrensverzögerung liegt eben vorher, dadurch, dass die Ermittlungen eingestellt wurden und erst die Wiederaufnahme dann beantragt werden musste.
Du hast es ja jetzt so neutral formuliert, der wahre Grund liegt vorher. Jetzt im dritten Anlauf würdest du sagen, es wird nochmal deutlicher, welchen Tatanteil der Polizeibeamte der Berliner Polizei an diesem rassistischen Angriff hatte. Und was weiß man auch inzwischen über die beiden Mitangeklagten, seine mutmaßlichen Mittäter und deren Verstrickung ins neonazistische Milieu?
Der Polizeibeamte ist von sehr vielen Zeuginnen vor Gericht identifiziert worden, auch damals von meinem Mandanten in dem Prozess vor 2 Jahren auch. Das heißt, wenn die Aussage verlesen würde, würde das auch als Beweis eingeführt werden, dass er ihn wiedererkannt hat. Die Tatbeiträge sind schwierig zuzuordnen, weil es eben, also es angeklagt ist eine gefährliche Körperverletzung wegen gemeinschaftlicher Tatbegehung und da werden die Beiträge dann quasi die Schläge und Verletzungen gegenseitig zugerechnet und die Zeuginnen können jetzt nicht genau konkret sagen, wer wann was gemacht hat. Das ist aber in dem Sinne normal und ist auch rechtlich irrelevant. Zu den Verstrickungen ins Neonazi-Milieu ist eben durch sehr wichtige Recherchearbeit von der Zivilgesellschaft und von Journalistinnen herausgekommen, dass der Polizeibeamte selbst in den sogenannten Neukölln-Komplex verstrickt ist. Und die 2 weiteren Mitangeklagten, da ist der dritte Anlauf vielleicht gar nicht schlecht, weil das jetzt noch rausgekommen ist, sind tatsächlich Teilnehmer von Neonazi-Demonstrationen gewesen, an der zufälligerweise der Polizeibeamte auch beteiligt war, aber also in Zivil im Dienst. Also das ist jetzt nochmal neu rausgekommen. Welche Relevanz das Gericht dem jetzt zuspricht, kann ich jetzt noch nicht abschätzen. Aber das hatte sich jetzt noch ergeben, genau.
Du hast jetzt eben auch gesagt, dass dein Mandant, der Verletzte, der Nebenkläger ja vor mehr als 2 Jahren abgeschoben worden ist. Gibt es denn überhaupt eine Chance, dass er an dem Prozess noch teilnehmen kann? Und Christine hatte das ja in der Beschreibung der Konstellation bei dem rassistischen Brandanschlag in Saarlouis schon gesagt, dieses fehlende humanitäre Bleiberecht für Betroffene, für Überlebende schwerer rassistischer Gewalttaten, inwieweit betrifft es auch deinen Mandanten?
Ja, es betrifft ihn sehr, denn er ist im Moment immer noch in Afghanistan und die Rückkehr ist tatsächlich eher unwahrscheinlich. Und wenn jetzt der 6. Mai der letzte Prozesstermin sein sollte, dann sowieso. Also wir hatten dann nach der Abschiebung Klage- und Eilantrag auf Rückholung eingereicht beim Verwaltungsgericht. Das Strafgericht hatte aber gesagt, man könnte eben, also es braucht keine persönliche Anwesenheit für diesen Prozess, der dann ja wieder neu aufgerollt werden sollte, denn man könne die Aussage verlesen. Also er hat eben schon ausgesagt. Darauf hat sich dann auch das Verwaltungsgericht im Eilverfahren bezogen und den Eilantrag mit diesem Argument abgelehnt, unter anderem, obwohl natürlich also zum einen der Unmittelbarkeitsgrundsatz gilt, mein Mandant erreichbar ist. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass er unerreichbar ist. Man weiß, wo er ist. Man könnte ihn laden und einfliegen. Und was wir argumentiert haben, ist auch, dass es nach unserer Auffassung persönliches Anwesenheitsrecht aus der EMRK, also der Europäischen Menschenrechtskonvention, gibt, dass eben es gibt Rechtsprechung, dass bei Hasskriminalitätstaten dem Geschädigten im Strafprozess ein Anspruch zusteht, persönlich anwesend zu sein in der gesamten Hauptverhandlung und quasi, man nennt es das Recht auf effektive Teilnahme an einer effektiven staatlichen Ermittlung in Hasskriminalitätsverfahren, also dort dem Prozess beiwohnen kann. Und nur weil das jetzt im ersten Prozess so war, dass er da war, das wissen wir alle, dieser Prozess ist nochmal ein ganz ganz neuer Prozess und es wird alles nochmal, alle Zeuginnen werden neu vernommen und deswegen müsste natürlich auch der Nebenkläger neu vernommen werden und dazu kommt, dass wir anschließend, also nach der Abschiebung, einen Adhäsionsantrag noch gestellt haben, zu dem er auch noch nicht gehört wurde. Und daraus ergibt sich auch noch mal ein eigener Anspruch. Und das Verwaltungsgericht aber hat es jetzt, im Eilverfahren ist ja eine summarische Prüfung, aber hatte es abgelehnt. Und die Hauptsache ist jetzt noch anhängig, aber das ist eben einfach unwahrscheinlich, dass das jetzt ja in den nächsten 2 Wochen noch entschieden wird und sie dann entscheiden würden, er könne jetzt zurückkommen, nachdem sie auch im Eilverfahren schon abgelehnt haben. Und ja, hinsichtlich des Bleiberechts, wenn es dann ein Urteil geben sollte, irgendwann mal, steht meines Erachtens das Land Berlin in der Verantwortung. Die Innensenatorin könnte jetzt, wir haben eine neue Innensenatorin, könnte den damaligen Fehler Geisels, der ihn halt abgeschoben hatte und die Entscheidung getroffen hatte, könnte den Fehler wieder gut machen und ihm ein Bleiberecht zusprechen. Das ist durchaus möglich. Ja.
Aber was würdest du sagen, ist deine Erwartung an das Gericht und auch an die Politik in diesem Fall?
Der Fall ist in dem Sinne glasklar, dass alle 3 Angeklagten wurden am Tatort angetroffen. Es gibt 2 geständige Einlassungen schon, die auch verlesen wurden. Und der Polizeibeamte wurde identifiziert seitens der Zeuginnen und meines Mandanten. Und wenn es dann das Urteil gibt, wäre meine Erwartung an die Politik, dass ein Bleiberecht zugesprochen wird und mein Mandant zurückgeholt werden könnte.
Im Rahmen der Open Lecture des VBRG, die wir hier auch als Podcast-Folge zum Hören für alle zur Verfügung gestellt haben, haben wir über einen schweren Neonazi-Angriff auf GegendemonstrantInnen vor auch inzwischen fast 4 Jahren in Chemnitz gesprochen. Und darüber wollen wir heute noch einmal mit Kathi Lang und auch noch mal mit Christian Pietschik sprechen, nämlich: Gibt es denn inzwischen weitere Entwicklungen wie einen Prozesstermin oder Anklagen?
Ja, auch in dem Verfahren hat sich ein bisschen was getan, wenn es auch weiter schleppend vorangeht. Es ist so, dass, darüber hatten wir damals im Podcast schon kurz geredet, dass es sozusagen unser nächstes Ziel war, dass Anklage zum Landgericht erhoben wird. Das haben wir auch beantragt gegenüber der Generalstaatsanwaltschaft. Und dem Antrag ist die Generalstaatsanwaltschaft im Wesentlichen auch gefolgt. Es gibt jetzt insgesamt 3 Anklagen. Das hat zum Hintergrund, dass es ursprünglich 28 Beschuldigte gab. Gegen eine Person ist eingestellt worden. Es gibt also nach unserer Kenntnis noch 27 Beschuldigte, die quasi in einem Rutsch anzuklagen, wäre zu viel gewesen. Deswegen gibt es 3 Anklagen. Eine zum Jugendgericht, zum Jugendschöffengericht, da allerdings aus uns nicht nachvollziehbaren Gründen zum Amtsgericht, und 2 gesplittete Anklagen zum Landgericht Chemnitz. Das ist der aktuelle Stand. Die Anklagen sind von September 2021, also ein bisschen über 3 Jahre nach der Tat. Beim Landgericht regt sich bisher recht wenig. Also eine Prozessterminierung ist nicht absehbar.
Ist für euch absehbar, wie es weitergeht? Wird es zu Prozessen kommen? Auf jeden Fall. Und ja, wie ist das mit den Auswirkungen auch hier in diesem Fall? 4 Jahre ist es fast her. Welche Auswirkungen wird diese Verschleppung auf die Prozesse möglicherweise haben?
Was mit der Anklageerhebung klar ist, ist, dass es zu den Verhandlungen kommen wird. Also davon gehe ich fest aus, nach all dem, zumindest was jetzt im Zwischenverfahren geschehen ist, sage ich mal, die üblichen Schritte, sieht es ganz stark danach aus, dass das Landgericht die Anklagen zulassen wird. Alles andere wäre sehr überraschend. Vom Amtsgericht haben wir, da es sich da um ein Jugendverfahren handelt, bisher gar keine Rückmeldung. Die Frage ist halt, was kommt dann bei raus und wie kann die Beweisführung noch gelingen? Ich meine, es ist natürlich ein Unterschied. Wir reden jetzt wahrscheinlich, wenn es irgendwann zum Prozess kommen wird, werden über 4 Jahre vergangen sein. Wie sind da noch Erinnerungen? Was ist an Beweismitteln dann noch abrufbar? Es kommt da auf Erinnerungen an, und das ist zumindest von einem offenen Prozessverlauf, würde ich sagen, auszugehen.
Wir reden ja über eine Situation, die eine krasse Hegemonialtat war. Also wir reden über Chemnitz in einer aufgeheizten rassistischen Stimmung, bei einer Straßendominanz von rechten Gruppierungen, die dann halt einfach meinen, wir greifen dann einfach mal eine vermeintlich linke Gruppe an, die wir nach augenscheinlichen Kriterien da einordnen. Wenn man da 4 Jahre vergehen lässt und es ist keine Kapitalstraftat, dann wird es so ausgehen, ist jetzt meine Prognose, wie die Prozesse zum Angriff auf Connewitz. Wir werden die größte und überraschendste letzte Reihe von inaktiven Mitläufern haben, wo niemand etwas anderes dann möglicherweise mehr nachweisen kann. Und erhebliche Strafen werden dort nicht folgen. Also so ehrlich muss man, glaube ich, auch nochmal sein mit diesem Zeitablauf. Und das ist ja das Fatale daran, wenn diese ausermittelten Taten, wo auch immer, ob beim Gericht oder bei der Staatsanwaltschaft, lange liegen, dann wird man bei diesen Taten niemals erwarten können, dass es da gerade in einem Milieu von Personen, die nicht repressionsempfindlich sind, mit Bewährungsstrafen oder Geldstrafen über 90 Tage setzen, weil sie dann eben nicht in Jobs sind, die sie dann verlieren, etc. pp. Da wird man überhaupt nichts erreichen.
Da wäre, wenn ich da mal einhaken darf, ja, erzählt doch bitte jetzt auch noch mal was dazu und führt es vielleicht unseren HörerInnen vor Augen. Wer sind denn diese vielen Angeklagten? Das sind ja jetzt nicht so unbeschriebene Blätter überwiegend, oder?
Wir haben es bei dem Angriff von Chemnitz nach dem derzeitigen Kenntnisstand mit teilweise einer Struktur von Neonazis zu tun, die aus verschiedenen Bundesländern stammen, insbesondere diese Dortmund-Chemnitz-Vernetzung, die sich im Kampfsportbereich auch tummeln, beziehungsweise getummelt haben, und andererseits sagen Leute, die aus dieser Demonstration dann mit dazugekommen sind. Man hätte hier in den Ermittlungen sicher auch noch viel mehr darauf abstellen können, welche innere Verbindungen, welche Absprachen kann es da im Vorhinein gegeben haben, wie ist man da zusammengekommen, um nach dieser Demonstration geschlossen loszuziehen und in der Stadt nach Gegendemonstranten und Gegendemonstrantinnen gezielt zu suchen, um diese ja zu vertreiben, mit Gewalt zu vertreiben.
Naja, ich glaube, was man schon nochmal ergänzen kann, ist, dass wir, und deswegen würde ich den Vergleich zum Angriff auf Connewitz und die ganzen Demonstrationsgeschehen nicht nur in Chemnitz 2018, in den darauffolgenden Jahren, aber auch diese ganzen Legida-Pegida-Versammlungen, das ist ja ein Moment des wiedererstarkenden Kampfs um die Straße. Den Kampf um die Parlamente hat man verloren mit der AfD. Da kann man sich drüber streiten, ob das Wort verloren richtig ist. Aber man hat eine Zusammensetzung, eine überregionale Mobilisierung von Personen der rechten Szene, die, wie Kathi Lang richtig gesagt hat, Kampfsport erprobt sind und die gar keine großen Absprachen brauchen, die genau wissen, auf wen sie gemeinsam wie losgehen. Und ich glaube, dass man da schon nochmal einen größeren Blick darauf legen müsste, wie viel Personenüberschneidung gibt es da bei ähnlichen Delikten. Also nur mal als Beispiel, wer war denn dort dabei und war beim Überfall auf Connewitz dabei? Oder wer war dort dabei und ist in kleineren Gruppen, macht das in seiner Heimatstadt genauso am Rande von etlichen GIDA-Versammlungen? Und daraus dann auch mal die Analyse zu ziehen, dass das eine tatsächliche politische Strategie ist. Aber da bin ich mir auch unschlüssig, ob da der Gerichtssaal der richtige Ort ist, Juristinnen solche Analysen ziehen zu lassen.
Die Frage ist ja dennoch, die sich in dem Fall stellt und auch in den anderen Fällen, die ihr jetzt gerade erwähnt habt, oder im Kontext der rassistischen Misshandlungen von Untersuchungshaftinsassen in Dresden. Die sächsische Justiz scheint ja tatsächlich ein Problem zu haben, halbwegs zeitnah zur Tat anzuklagen. Welche Faktoren seht ihr hier am Werk?
Also Entschuldigung, ich will jetzt hier niemandem ins Wort fallen. Die sächsische Justiz hat überhaupt gar kein Problem, zeitnah zur Tat anzuklagen. Also aus meiner Strafverteidigerpraxis kann ich sagen, dass eine zeitnahe Anklage bei Linken ziemlich gut funktioniert. Ich glaube, dass dahinter auch bestimmter Unwillen stecken könnte. Da würde man jetzt aber natürlich die handelnden Staatsanwältinnen und Staatsanwälte mal fragen müssen. Aber dass es da ein generelles Defizit, was auf zum Beispiel Personalengpässe zurückzuführen ist, gibt. Also das würde ich von mir weisen.
Ich würde das relativ klar benennen. Das ist ein Unwillen in der Schwerpunktsetzung. Man hätte Chemnitz bedeutend schneller ausermitteln können, wenn es einerseits fachkundiges und engagiertes Personal dazu gegeben hätte. Mit der Übernahme des Verfahrens ist ja durch die der Generalstaatsanwaltschaft, der erst sehr spät, Jahre später vorgelegt wurden, und mit der Übernahme dann bei der Generalstaatsanwaltschaft ist es ja dann auch relativ flott gegangen. Wenn so ein Verfahren, wenn man sich die Beschuldigten anguckt, wir haben es mit rechten, extrem rechten Strukturen zu tun, wenn die Ermittlungsbehörden, zumindest die sächsischen Ermittlungsbehörden, aber nicht in der Lage oder nicht willens, sondern in der Lage sind, zu erkennen, wer und welche Strukturen hinter dem Angriff stecken und auch eine Bedeutung im Rahmen der Strafverfolgung darin nicht erkennen, ja, dann plätschert das Verfahren halt so vor sich hin. Und das ist dann auch eine rechtspolitische Entscheidung, wie man mit diesen Verfahren umgeht oder ob man sie eben so vor sich hin dümpeln lässt. Und da schließe ich mich Christine Pietschik voll an zu sagen, das zeigt sich dann schon in Sachsen, dass hier bei dem Chemnitz-Verfahren der Wille nicht da war.
Das heißt, abschließend können wir den Fall jetzt hier noch nicht besprechen, sondern wir müssen gucken, wie es weitergeht. Was muss denn jetzt als nächstes passieren? Und ja, wie gehen eigentlich die NebenklägerInnen mit der Situation um?
Für die NebenklägerInnen ist es halt ein permanentes Abwarten und in so einer Hab-Acht-Stellung bleiben. Es gibt keine Möglichkeit für sie, mit dem Verfahren abzuschließen. Über ihnen allen schwebt noch das Verfahren, auch das Wissen darum, dass es so viele Beschuldigte und drei Verfahren gibt. Das heißt, eine Forderung ganz klar ist, dieses Verfahren beim Landgericht Chemnitz jetzt endlich ein Stück weit schneller voranzubringen, damit wenigstens eines dieser drei Verfahren dieses Jahr verhandelt wird und auch abgeschlossen wird. Ich bin da ein bisschen desillusioniert dahingehend, dass ich jetzt überhaupt nicht wagen würde zu erwarten, dass alle drei dieser Verfahren dieses Jahr abgeschlossen wären. Aber eins wäre schon mal was. Und wir haben halt sozusagen auch gegenüber den Betroffenen in der bisherigen Bearbeitung durch die Justiz einen Unwillen dahingehend gesehen, wie es eigentlich damit aussieht, dass die Betroffenen ihre Rechte auch effektiv durch eigene anwaltliche Vertretung wahrnehmen können. Es war und ist ein harter Kampf darum, Nebenklagezulassung zu erreichen, teilweise für Betroffene ja eine Finanzierung, was ja sozusagen im Rahmen der Prozesskostenhilfe, wenn dann erfolgen muss, das schwebt auch noch über vielen Betroffenen, inwieweit es für sie überhaupt möglich sein wird, sich mit einem eigenen Anwalt, einer eigenen Anwältin im Verfahren vertreten zu lassen.
Die letzten beiden Fälle, über die wir jetzt noch einmal sprechen wollen, und zwar mit Lea Vogt, die spielen sich in Norddeutschland ab, nämlich in Bremen und in Delmenhorst. Dazu natürlich die Fragen, wie ging es weiter? Wir wissen ja, dass im September 2021 die Bremer Polizei bekannt gab, dass es Hausdurchsuchungen bei drei tatverdächtigen Neonazis gab. Was ist denn seitdem passiert, wenn wir als allererstes mal auf diesen Brandanschlag jetzt gucken?
Ja, das ist eine gute Frage, auf die ich auch nur bedingt eine Antwort habe, weil wir immer noch die Akten nicht kennen. Was ich aber sagen kann in der Rückschau bis heute ist, also der Brandanschlag ist ja jetzt gut 2 Jahre her und die ersten 1,5 Jahre danach waren wir eigentlich damit beschäftigt, irgendwie auf die Staatsanwaltschaft sozusagen einzureden und auf die Polizei und zu versuchen, die irgendwie dazu zu bewegen, die Sache ernst zu nehmen. Und unser Eindruck jedenfalls von außen, weil wie gesagt, Akteneinsicht ist bis heute nicht gewährt worden, war zunächst über lange Zeit, dass da wenig bis gar nichts passiert. Dass jetzt dann doch irgendwann dieses Verfahren von einem Verfahren gegen Unbekannt in ein Verfahren gegen konkrete Beschuldigte sich verwandelte und dann sogar zu Durchsuchungen geführt hat, das ist natürlich erfreulich, weil es Rückschlüsse darauf zulässt, dass doch gewisse Ermittlungen dann stattgefunden haben, von denen ich allerdings weiterhin vermute, dass sie nicht von Anfang an mit der angemessenen Ernsthaftigkeit und mit dem angemessenen Verfolgungseifer erfolgt sind. Aber es scheint irgendwann sich ein bisschen gewendet zu haben, das Blatt. Und wir wissen, dass eben jetzt 3 Personen beschuldigt werden, bei denen eben auch durchsucht wurde. Und mutmaßlich werden im Moment noch die Durchsuchungsergebnisse ausgewertet, also Dinge, die da sichergestellt worden sind. Und insofern gibt es da jetzt prozessual noch nicht so wahnsinnig viel Neues zu vermelden. Diese drei Personen, da spricht vieles dafür, dass die einen rechten Hintergrund haben. Insofern verdichten sich natürlich auch die Hinweise darauf, dass es ein rechtsmotivierter Anschlag gewesen ist, wobei das ja von Anfang an auch schon sehr nahe lag, sodass das jetzt keine so wirklich neue Erkenntnis ist. Inwieweit die Ermittlungsergebnisse für eine Anklage reichen werden, das vermag ich nicht zu beurteilen ohne Akte. Aber natürlich stehen die Chancen, dass es eine auch gerichtliche Aufarbeitung dieses Falles geben wird, deutlich besser als noch vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, als noch nicht mal Beschuldigte namhaft gemacht worden waren.
Und wie muss es jetzt deiner Ansicht nach weitergehen? Was müsste jetzt passieren?
Na, ich finde, es müsste mir dringend mal Akteneinsicht gewährt werden. Das wird sicherlich auch irgendwann passieren, weil das natürlich für die Betroffenen ganz wichtig ist, endlich mal ein bisschen einen Einblick zu gewinnen. Wir haben zwar auch da, das muss ich auch sagen, festgestellt, dass jedenfalls nachdem es da einen Wechsel der zuständigen Dezernentin gegeben hat bei der Staatsanwaltschaft, hat man schon den Eindruck, dass es ein bisschen mehr Bemühungen darum gibt, auch eine gewisse Transparenz zu schaffen. Dafür war es aber zwischenzeitlich auch erstmal nötig, noch den Ermittlungsrichter einzuschalten in dem Streit um die Akteneinsicht. Aber dann gab es so ein bisschen der Knoten geplatzt und man hat zumindest mal so ein bisschen versucht, den Betroffenen auch zu zeigen, dass da schon irgendwie was läuft. Das hat sicherlich schon mal ein bisschen geholfen, aber es ist natürlich ganz wichtig, dass man mal einen Eindruck sich davon machen kann. Ja, wie gesagt, wie es um die Beweislage steht, das kann ich schlicht nicht beurteilen und kann deswegen auch nicht sagen, was da passieren sollte. Das muss man in der Zukunft schauen. Aber ich hoffe natürlich, dass diese Zeit, die wahrscheinlich am Anfang vertrödelt wurde, dass man jetzt eben versucht, das nach hinten raus wieder reinzuholen. Die Bremer Staatsanwaltschaft ist leider auch nicht dafür bekannt, wobei man da sagen muss, generell nicht, dass sie Verfahren besonders schnell abschließt. Und in diesem Fall hoffe ich natürlich, dass da jetzt eben nicht die Sache irgendwo ohne Not liegen bleibt.
Schauen wir doch mal auf den zweiten Fall aus Norddeutschland, nämlich auf den Tod von José Calaf, über den ihr hier im Podcast auch mehr erfahren konntet. Wir haben auch mit Angehörigen von José gesprochen und da ging es jetzt bis vor kurzem darum, dass das Oberlandesgericht Oldenburg über die Wiederaufnahme der Ermittlungen entscheiden sollte. Die Entscheidung ist jetzt da und leider hat das Oberlandesgericht entschieden, dass die Ermittlungen nicht noch einmal aufgenommen werden sollen. Was war das Ziel dieses Antrags und wie geht es jetzt nun weiter, da der abgelehnt wurde?
Ja, also wir haben einen sogenannten Klageerzwingungsantrag gestellt, über den eben das Oberlandesgericht dann zu entscheiden hatte, dem vorausgegangen war, dass die Staatsanwaltschaft und die Generalstaatsanwaltschaft jeweils das Verfahren eingestellt haben und auch unsere Beschwerde gegen die Einstellung verworfen haben. Und dann bleibt eben nur ein sogenannter Klageerzwingungsantrag. Und über den hat jetzt das OLG Oldenburg auch abschlägig entschieden und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass beide Stoßrichtungen dieses Antrages schon an der Zulässigkeitshürde scheitern. Ich versuche es mal mit wenigen Worten zu sagen. Also ich habe für die Eltern des Verstorbenen geltend gemacht, zum einen, dass sozusagen anklagereif der Vorwurf ist, dass die Polizeibeamten bei der dem Tod vorausgegangenen Festnahme dem später Verstorbenen, dem Sohn meiner Mandanten, der Opfer eines Pfefferspray-Einsatzes der Polizei geworden ist, nicht geholfen haben, also ihn von dieser Wirkung des Pfeffersprays nicht befreit haben, sondern das quasi alles so gelassen haben und auch sehen konnten, dass er da Schmerzen hat und darunter leidet und trotzdem ihm nicht dazu verholfen haben, sich davon eben zu befreien, die Kleidung auszuziehen, sich die Haut zu waschen und so weiter. Und dass das eine Körperverletzung im Amt sei, da haben wir gesagt, ist die Beweislage klar, es gibt einen hinreichenden Tatverdacht und wollten eben an dieser Stelle im wörtlichen Sinne die Klage erzwingen. Da sagt das OLG jetzt, dass die Eltern, die ja nicht selber die Geschädigten sind, sondern nur die Hinterbliebenen des Geschädigten, keine Antragsbefugnis haben, weil eben die Hinterbliebenen nur bei Tötungsdelikten dieses Recht hätten. und ja hier jedenfalls bislang keiner davon ausgeht, dass der Pfefferspray-Einsatz später zum Tod führte, sodass es eben eine Zäsur gibt. Und deswegen hätten die auch kein Antragsrecht. Das ist jetzt sehr juristisch, aber ich glaube, man sollte es trotzdem mal so kurz einmal erklären. Dann kann das auch jeder nachvollziehen. Das ist sozusagen der eine Streitpunkt, wo es letztlich darum geht, was ist eigentlich ein Verletzter im Strafverfahren. Und der andere Punkt ist, dass wir gesagt haben, was die Umstände des Todes von José angeht, hat die Staatsanwaltschaft letztlich sich geweigert, vernünftig die Todesursache zu ermitteln. Und hat bei der ersten sich bietenden Gelegenheit die Ermittlungen eingestellt. Und deswegen ist unser Antrag an der Stelle nicht darauf gerichtet, eine Anklage zu erzwingen. Die kann man, weiß keiner im Moment, ob überhaupt jemand angeklagt werden muss und wenn ja, wer. Aber die Todesursache eben aufzuklären. Das ist also ein Ermittlungserzwingungsantrag. So, dafür gibt es auch Vorbilder in der Rechtsprechung, aber in unserem Fall hat die Generalstaatsanwaltschaft uns an der Stelle sogar Recht gegeben und gesagt, das ist zulässig, so einen Antrag zu stellen, er sei nur nicht begründet. Das OLG hat jetzt sogar gesagt, der sei auch unzulässig und dagegen haben wir jetzt Verfassungsbeschwerde eingelegt, die in Karlsruhe liegt, weil wir gesagt haben, das ist mit verschiedenen Verfahrensgrundrechten nicht vereinbar und über diese Verfassungsbeschwerde wird das Verfassungsgericht dann irgendwann mal entscheiden. Aber der sogenannte ordentliche Rechtsweg ist ausgeschöpft. Da ist das Ende der Fahnenstange erreicht mit der Entscheidung des OLG.
Und außer die Verfassungsbeschwerde, gibt es denn noch andere Möglichkeiten für die Hinterbliebenen? Und ja, gibt es vielleicht auch Möglichkeiten für zivilgesellschaftliche Gruppen, hier für mehr Aufklärung zum Beispiel zu sorgen, wenn wir vielleicht mal an die Initiative für die Aufklärung des Mords an Uri Jalloh denken. Das sind ja auch nicht nur juristische Wege, die da bestritten werden. Wie sieht es denn da in diesem Fall aus?
Ja, das ist natürlich immer so ein Vorbild, weil da ja die eigenen Ermittlungen, die so mit so einer Ausdauer und so einer Hartnäckigkeit geführt wurden, ja auch immer wieder neue Erkenntnisse gebracht haben. Und natürlich stellt sich auch für meine Mandantschaft und andere UnterstützerInnen die Frage, inwieweit man eben dann auch mit eigenen Ermittlungen noch versuchen sollte und kann, ja, die Dinge irgendwie weiter aufzuklären. Das ist immer noch so ein bisschen im Fluss, weil das eben noch im Moment ja so zweigleisig ist und dass immer auch der Versuch, noch die eigentlich dafür zuständigen Stellen, nämlich die Ermittlungsbehörden, dazu zu bewegen, ihren Job zu tun, natürlich erstmal im Vordergrund stand, aber es mehren sich ja hartnäckig die Hinweise darauf, dass das auch am Ende nicht zum Erfolg führen wird. Und dann ist natürlich ein anderer Weg zu sagen, dann nehmen wir das, so gut es halt geht, selbst in die Hand und versuchen, da noch weitere Aufklärung zu erreichen. Das setzt natürlich voraus, dass man eben dann als Zivilgesellschaft auch dafür die finanziellen Mittel aufbringt, zum Beispiel Gutachten in Auftrag zu geben etc. pp. Und das kann natürlich dann auch wieder sozusagen einen Reflex haben auf die Strafverfolgungsbehörden, wenn man ein Gutachten dann möglicherweise irgendwann einmal vorlegt, was eben zeigt, dass es noch weitere Ansätze gibt, die Todesursache zu erforschen. Denn die gibt es, das ist eigentlich schon klar, definitiv. Dass dann vielleicht auch die Staatsanwaltschaft nochmal einlenkt und sich eines Besseren belehren lässt, auch wenn da meine Hoffnungen nach den Erfahrungen in diesem Verfahren nicht besonders ausgeprägt sind. Aber ein Versuch ist es möglicherweise wert. Das wird spätestens dann sich entscheiden oder müssen die zuständigen Akteure dann entscheiden, wenn wir eben wissen, was Karlsruhe sagt.
Na, wenn wir uns jetzt nochmal vor Augen führen, die Fälle, von denen ihr berichtet habt, rassistische Gewalttaten, Tötungsdelikte und rechte Gewalttaten und rassistisch motivierte Polizeigewalt. Was bräuchte es denn eigentlich im Bereich der Justiz? Welche Änderungen sind möglicherweise notwendig aus eurer Perspektive?
Also ich könnte das für Thüringen relativ einfach beantworten. Es sollen einfach mal die Forderungen des NSU-Untersuchungsausschusses und der Enquete-Kommission Rassismus erfüllt werden und dann wären wir alles schon ein ganzes Stück weiter. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es nicht auch Vorlagen aus dem parlamentarischen Raum gibt, die Erfahrungen aus den Missständen der Ermittlung zum NSU und dem institutionellen Rassismus klar benennen und Handreichungen geben, wie man versuchen kann, das in diesen Strukturen, die ja sehr behäbig sind, zu ändern. Aber das wird halt einfach nicht gemacht. Wir haben noch nicht mal eine Erhebung von, was sind alle eigentlich die ganzen Tötungsopfer rechter Gewalt. Das sind ja alles Ansätze, da muss man jetzt das Rad nicht neu erfinden. Vielleicht, wenn das erstmal umgesetzt werden würde, wären wir ja schon ein ganzes Stück weiter.
Kathi, wenn du auf Sachsen schaust, aber vielleicht auch darüber hinaus in dem Bereich der Bundespolitik, was würdest du sagen, was sind eigentlich auch schon bekannte Forderungen, Notwendigkeiten für Reformveränderungen, die jetzt endlich mal angegangen werden müssten?
Wir haben ja diverse Forderungen, insbesondere von den Beratungsstellen und betroffenen Verbänden. Zum Beispiel auch, also einerseits haben wir die Frage, was könnte der Bundesgesetzgeber ändern? Da sind kann ich gleich mal was dazu sagen, aber auch die Landesjustizminister und Justizministerin ziehen sich ja immer ein bisschen darauf zurück, dass sie nichts tun könnten, weil es wäre ja alles Bundesgesetzgebung. Das stimmt natürlich so nicht. Eine Priorisierung von Verfahren, sozusagen eine Bündelung von Ermittlungsbeamten, dass in diesem Bereich von den sogenannten Hate Crimes oder von den Taten, die sozusagen unter die Strafzumessungsregelung des § 46 Absatz 2, also rassistische, antisemitische, homo-, transphobe, sozialdarwinistische Taten zu organisieren und die Behörden dementsprechend aufzustellen, das wäre ein Schritt in die Richtung. Wir haben das in verschiedenen Bundesländern inzwischen ja schon durchaus auch eine Vorbildwirkung für den Bereich Antisemitismus. Es gibt teilweise in den Bundesländern Leitfäden der Staatsanwaltschaften bzw. Generalstaatsanwaltschaften zu Antisemitismus. Da erwarte ich mir, dass das eben auf andere Bereiche ausgeweitet wird. Wir brauchen dringend AnsprechpartnerInnen für Betroffene von Antisemitismus, für Betroffene von Rassismus, für Betroffene von Sozialdarwinismus, für Betroffene von homo- oder transphoben Taten. Dann daran mangelt es nach wie vor in den meisten Bundesländern. Das umzusetzen wäre ein leichtes und geht einfach nicht voran.
Sowohl dein Mandant als ja auch andere Betroffene rassistischer Gewalt sind damit konfrontiert, dass es keine bundesgesetzliche Regelung gibt für ein humanitäres Bleiberecht von Betroffenen rassistischer Gewalt. Und vielleicht kannst du einfach nochmal was dazu sagen, warum das so notwendig ist und auch, wo das gegebenenfalls im Aufenthaltsgesetz verankert werden müsste.
In Berlin gibt es eine Regelung zu einem Bleiberechtsaufenthalt für Opfer rassistischer Gewalt und von Hasskriminalität. Von daher ist es hier quasi schon umgesetzt, aber in vielen Bundesländern gibt es das nicht. Das heißt, sollte im bundesweit geltenden Aufenthaltsgesetz verankert werden. Es gibt eben den Härtefallparagraf, das § 23a Aufenthaltsgesetz. Und dieser müsste konsequent auch für die Geschädigten eines rassistischen Übergriffs angewandt werden. Das Innenministerium kann eine Weisung erlassen, dass jetzt in diesen Fällen einen Härtefallaufenthalt geben soll. Das wäre bundesweit eben zu fordern, so wie es das in Berlin schon gibt. Mein Mandant hatte das Pech, dass er aus der Berliner Regelung rausfiel, weil die Tat tatsächlich 3 Monate zu früh passiert ist. Die Regelung in Berlin gilt für Taten ab Sommer 2017. Meines Erachtens ist da einiges an Wiedergutmachung zu leisten durch das Land Berlin.
Die Betroffenen, in welchen Konstellationen auch immer, brauchen definitiv einen sehr langen Atem und eine große Portion Durchhaltevermögen. Und das, was das nicht leichter macht, ist ja, dass der Ausgang ungewiss ist, wie man das eben zum Beispiel auch in dem Verfahren wegen des Todes von Hosei sieht. Das heißt, im Zweifelsfall hat das Durchhalten am Ende und all die Kraft und Energie, die so ein Verfahren kostet, gar nichts gebracht. Und sogar wenn die juristischen Ziele erreicht werden, muss man ja auch sehen, das hat, glaube ich, Christine auch schon gesagt, dass die Erwartungen, die man an so eine juristische Aufarbeitung haben kann, ja auch begrenzt sind. Und ob dann bei den Betroffenen so ein Gefühl sich einstellt, dass das jetzt Gerechtigkeit ist oder so, daran habe ich auch große Zweifel. Und es kommt am Ende sicherlich fast noch mehr auf die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen an. Das heißt, man muss denke ich, immer klar sehen, was die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen sind. Und Energie kostet es so oder so.
Herzlichen Dank an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und vor allen Dingen alles Gute für eure Mandanten und für die Verfahren, in denen ihr die NebenklägerInnen vertretet. Und bis zum nächsten Podcast.
Ja, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an die vier Anwältinnen und vielen Dank fürs Dranbleiben natürlich. Und auch wir werden an den Fällen natürlich dranbleiben. Und wenn sich etwas entwickelt, entweder hier im Podcast oder zum Beispiel auf Twitter darüber berichten. Unsere diesmaligen Literaturtipps sind schnell gesagt. Natürlich haben wir euch nämlich die Folgen aus dem letzten Jahr, in denen wir die Fälle zum ersten Mal betrachtet haben, verlinkt. Nehmt euch die Zeit und hört euch die Folgen doch zum ersten Mal oder nochmal an bei euren Radtouren zum Beispiel oder beim Frühjahrsputz. In der nächsten Folge widmen wir uns wieder einem Thema, was ihr vielleicht hier schon im Podcast wahrgenommen habt, nämlich dem zweiten NSU-Untersuchungsausschuss in Bayern, der jetzt tatsächlich im Mai seine Arbeit aufnehmen wird. Und wir sprechen dafür mit Mehmet O., der im Juni 1999 den ersten bekannten Anschlag des NSU überlebte. Sein Fall wurde weder im ersten NSU-Untersuchungsausschuss in Bayern noch im NSU-Prozess aufgearbeitet und es ist allerhöchste Zeit, dass dort eine Aufarbeitung stattfindet.
Warum ist es so wichtig zu wissen, was Mehmet O. erlebt und überlebt hat? Es geht um rassistische Täter-Opfer-Umkehr. Und es geht vor allen Dingen auch darum, dass Mehmet O. und viele andere Betroffene von rassistischer Gewalt und rechten Terror, die in Nürnberg leben, immer noch damit rechnen müssen, dass sie den Unterstützern, den Helfern der NSU-Mörder direkt auf der Straße begegnen. Und hört einfach im Mai unsere Folge dazu und verlangt mit dem NSU-Tribunal, was im Juni in Nürnberg sein wird, und vielen anderen, dass der NSU-Untersuchungsausschuss in Bayern endlich für Aufklärung sorgt.
Und bis zu dieser nächsten Folge findet ihr uns im Internet nsu-watch.info, verband-brg.de. Auf Twitter und Instagram sind wir @nsuwatch und @rechte_gewalt und auch auf Facebook sind wir zu finden. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss Heike.
Tschüss Caro, tschüss alle.